ich fall direkt mit der Tür ins Haus, okay? Keine Geheimniskrämerei, keine Faxen. Heute Morgen bei all dem, was wir schon erlebt haben, Themenwechsel, großer Themenwechsel. Es geht heute Morgen um deine und meine Kohle. Es geht um unser Geld. Geld ist heutzutage ein heikles Thema. Es gibt Leute, die um jeden Cent kämpfen. Es gibt Leute, die mehr als genug haben. Geld polarisiert, Geld macht Freude, Geld bringt Macht. Geld zerstört Familien, Geld verdirbt den Charakter. Jetzt befinden wir uns hier in der Predigtserie ein Leben voller Segen und dazu habt ihr dieses Buch bekommen. Wenn du es noch nicht hast, kannst du es dir gerne am Infopunkt abholen. Pro Haushalt gibt es ein Buch, nimm es dir gerne mit. Und vielleicht hast du schon reingelesen und dann ist dir bestimmt das ein oder andere Positive oder auch das ein oder andere Herausfordernde aufgefallen. Ja, und wie immer gilt auch bei diesem Buch, jedes Buch mit einem aufmerksamen Geist lesen, sich positiv herausfordern lassen und manchmal auch einiges stehen lassen. Aber wir wollen dich trotzdem einladen, bei diesem heiklen Thema mal dabei zu sein und die Predigt auf dich wirken zu lassen. Und mir ist bewusst, wie ich schon gesagt habe, dass es ein sensibles Thema ist, ja. Aber auch hier dürfen wir uns lehren lassen durch Gottes Wort und wir dürfen uns ermutigen lassen durch die Zeugnisse von vielen Menschen. Und dabei sollten wir immer im Bewusstsein haben, dass es nicht um irgendwelche Automatismen geht, die man bedient, damit man Ergebnis XY erreicht. Nein, auch beim Thema Geld gibt uns die Bibel Prinzipien mit, die uns helfen, Gott an erster Stelle zu setzen und nicht das Geld oder andere Dinge. Genau, und ich habe Daniel schon gesehen, der hat mich letzte Woche auf ein Video aufmerksam gemacht von Eckhard von Hirschhausen. Und in diesem Video stellt der Eckhard von Hirschhausen auf humorvolle Art und Weise dar, was die Psychologie des Geldes ist. Ja, und da könnt ihr gerne mal bei YouTube nachschauen, vor 15 Jahren war das. Und ich habe da mal ein Beispiel draus mitgegriffen, weil ich das wirklich auch amüsant fand. Ja, wenn ich jetzt 20 Euro habe, die ich Stefan schenke. Ja? Stefan, du musst kommen und holen. Weil, du weißt ja, nur was kostet, ist auch was wert. Darfst dich wieder setzen, alles Gute. Wenn ich jetzt Stefan 20 Euro schenke, dann ist er überrascht. Er ist überrascht, er freut sich. Ja, vor allen Dingen Geschenke gefallen einem dann am besten, wenn man nicht damit rechnet. Dopamin wird ausgeschüttet, Glückshormone werden freigesetzt. Er hat jetzt auch ein bisschen Adrenalin, weil er nicht weiß, was ich noch mit ihm vorhabe. Aber das ist normal. Das würde jedem passieren. Jetzt ist es aber so, dass Stefan Pastor ist. Stefan ist unbestechlich. Stefan ist integer. Stefan darf keine Geschenke annehmen. Und deswegen, Stefan, musst du mir die Kohle leider wiedergeben. Tut mir leid. Ja, Stefan, der Job bringt auch seine Herausforderung mit sich. Wisst ihr, wenn ich ihm jetzt das Geld wieder wegnehme, weil er Pastor ist, dann fällt uns was Interessantes auf. Stefan ist genauso reich wie vor einer Minute, aber ihm geht es schlechter, als wie es ihm vor einer Minute ging. Und irgendwie merkt er, das ist jetzt doof. Ich habe mich eigentlich gefreut und jetzt ist die Kohle wieder weg. Ich sag euch, Geld ist interessant. Hey, wenn ich einer Person eine Gehaltserhöhung von 10% gebe, das dauert ein paar Monate, dann gewöhnt sie sich dran. Wenn ich jemandem aber eine Gehaltskürzung von 10% gebe, dann wird er sich ärgern bis zu seiner Rente mit jeder Abrechnung, die er bekommt. Ja, positive Dinge, die sind von kurzer Dauer. Die nimmst du wahr, es passiert was, es ist wieder weg, irgendwann gewöhnst du dich dran. Aber negative Dinge, Verluste, machen länger Ärger. Stell dir mal vor, du bekommst ab morgen 500 Euro mehr für das, was du machst. Das wird jeder nehmen, oder? Könntest du besser leben? Bestimmt. Du würdest dich aber nur so lange freuen, bis du erfährst, dass alle anderen um dir herum 1.000 Euro mehr bekommen. Man hat mehr als vorher, aber man erfährt, dass alle das Doppelte bekommen und man ist trotzdem schlechter drauf, weil man sich vergleicht. Und das i-Tüpfelchen an der Sache ist folgendes. Die meisten Menschen hier würden lieber wieder auf ihre 500 Euro verzichten, damit keiner 1.000 Euro mehr bekommt, anstatt die 500 Euro einfach zu behalten. Hey, ich sag dir, Geld hat eine enorme Kraft. Geld hat eine enorme Kraft auf unser Leben und auf unsere Gefühlswelt. Und wenn wir nicht aufpassen und dem Geld hinterherrennen, dann wird das Geld zu einem Antreiber in unserem Leben, von dem wir abhängig sind, quasi zwanghaft ergeben. Und wenn ich mir dann das Ganze so anschaue, dann kommt mir sofort der Vers aus Sprüche 3, Vers 9, Entschuldigung, der kommt später. Dann kommt mir sofort der Vers aus Sprüche 4, 23 in den Kopf. Dort heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hey, das Ganze ist nicht nur eine Floskel. Dort, wo dein Herz dran hängt, hängt auch dein Leben dran. Und ich glaube, dass wir manchmal gar nicht so bewusst sind, wie sehr unser Herz an unserem westlichen Lebensstil hängt. Und wenn ich dann über dieses Ganze nachdenke, dann stolper ich immer wieder über die Inhalte der Bibel und bin erstaunt, wie viel Wahrheit sie auch heute noch enthält. Immer wieder spricht sie messerscharf in unsere Situation, in unsere Zeit und das, obwohl die Schriften schon mehrere tausend Jahre alt sind. In der Bibel finden wir so ungefähr 500 Verse über das Gebet, 500 Verse über den Glauben, aber circa 2000 Verse über das Thema Geld und Besitz. In 16 von 38 Gleichnissen redet Jesus über das Geld. Und warum? Hey, wie eingangs versucht darzustellen, Geld hat eine unfassbare Macht. Und dadurch, dass es so viel Macht hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass es für uns eine riesige Prüfung ist von Gott. Wie du und ich mit Geld umgehen, verrät sehr viel über unsere Prioritäten, Bindungen und Neigungen. Und es zeigt, wer wir wirklich sind. Und versteht mich nicht falsch, wenn man ums Überleben kämpfen muss, weil man um jeden Cent 5-mal umdrehen muss, dann ist es klar, dass Geld ein großes und herausforderndes Thema ist. Geld gehört zum Leben dazu und wir alle müssen täglich mit dem Thema einen guten Umgang finden und teilweise auch um unsere Existenz kämpfen. Daher will ich heute keine plakative Predigt halten, die eine einfache Lösung bringt, ja, und für den einen oder anderen schwer verdaubar ist. Hey, ich möchte dir den Gedanken der Bibel über das Thema Geld nahelegen und hoffe, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Bist du dabei? Bist du dabei? Sehr gut. Lass uns mal drei Sachen heute anschauen. Warum sollen wir geben? 2. Mose 13, Verse 12 bis 14. Dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Wenn eure Söhne euch später fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr ihnen antworten, mit großer Macht hat der Herr uns damals aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Ich sag dir, diese drei Verse, wenn wir heute nur kauen würden, dann würden wir 3 Stunden drauf rumkauen. Da steckt viel drin. Ich möchte aber auf diesen letzten Vers eingehen. Warum sollen sie alles abgeben? Weil der Herr sie aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat. Im Alten Testament war es so, dass Gott mit seinem Volk Israel unterwegs war und es gab allerhand Höhen und Tiefen im Miteinander. Gott versorgte sein Volk, besiegte ihre Feinde, vergab ihre Sünden, schenkte ihnen immer wieder neue Chancen. Und die Israeliten hatten immer ihre Probleme, das Ganze zu erkennen und auch wirklich anzunehmen. Und ein Höhepunkt in der israelischen Geschichte ist der Exodus, dieser Auszug aus Ägypten, ihre Befreiung aus der Sklaverei. Ja, Gott rettet sein Volk und führt sie in Freiheit. Und diese Geschichte ist besonders, da sich Gott seinem Volk offenbart und ihn als Bundespartner erwählt. Das ist ganz wichtig. Dieser Auszug, die Zeit in der Wüste, eine immens wichtige Geschichte fürs israelische Volk. Die Geschichte ist so identitätsbildend für die Israeliten, sodass sie immer wieder aufgegriffen und erzählt wird. Das ist nicht irgendeine nette Geschichte, das ist Kern des Volkes Israel. Es war eine Befreiung in die Freiheit mit vielen großen Wundergeschichten. Und auf dieser Grundlage fordert Gott sein Volk auf, die erstgeborenen Söhne ihm zu weihen und die erstgeborenen Tiere zu opfern. Und das Ganze soll ein Ritual sein von Dankbarkeit und Anbetung. Das Volk soll sich immer vor Augen halten, was Gott für sie getan hat. Und das sollen sie nicht nur durch ihren Glauben immer wieder aussprechen, sondern das sollen sie auch praktisch in ihrem Leben sichtbar machen. Deswegen sagt Gott, weiht mir die ersten Sachen. Ja, das Geben der Erstgeborenen ist also ein Ausdruck dafür, dass Gott an erster Stelle steht und ihm alles gehört, weil er allmächtig ist und wir unser ganzes Leben ihm zu verdanken haben. Für uns steckt dort drin, dass wir auch befreit worden sind aus der Sklaverei. Macht keinen Sinn. Vielleicht bist du nur Ägypten im Urlaub, kannst dich damit nicht identifizieren. Hey, aber in dieser Geschichte steckt auch drin, dass wir auch aus Sklaverei freigemacht worden sind. Und zwar aus der Sklaverei der Sünde. Im Römerbrief 6, Vers 6, da heißt es, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Hey, das, was für die Israeliten der Auszug aus Ägypten war, ist für dich und mich der Tod und die Auferstehung Jesu Christi am Kreuz. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir ewig leben. Wenn wir an ihn glauben, dann werden wir sehen, wer er ist. Er wird sich uns offenbaren und wir werden erkennen, dass er den Tod besiegt hat für dich und mich, damit deine und meine Schuld vergeben ist. Gnade nennt die Bibel das. Das größte Geschenk, was Gott je gemacht hat. Wenn du dazu mehr hören willst, dann hör dir die Predigt von Stefan an von letzter Woche. Hey, wenn wir an diese Sache glauben und das begreifen, dann können wir nicht anders als in Ehrfurcht und in Dank vor Gott zu stehen und ihm unser ganzes Leben zu geben. Unsere Zeit, unser Leben, unsere Fähigkeiten und auch unser Geld. Dein und mein Motto sollte sein, zuallererst Gott. Zuallererst Gott. Das, was er getan hat, ist vor einem so unfassbaren Wert, dass alles andere nichtig erscheint in der Herrlichkeit Gottes. Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und so wird euch alles zufallen. Wir geben nicht aus Pflichtgefühl, weil wir Regeln befolgen wollen oder weil wir jemanden reich machen möchten. Wir geben, weil unser Herz absolut ausgerichtet ist auf Gott und wir im Glanz seiner Großzügigkeit nicht anders können und wollen, als großzügig zu geben und unser Leben darauf auszurichten. Dazu gehört es auch, großzügig mit seinem Portemonnaie zu sein. Wenn du das verinnerlicht hast und dir so ein bisschen klar gemacht hast, dann könntest du vielleicht zu dem nächsten Punkt kommen. Okay, verstehe ich, aber wie viel soll ich geben? Im kirchlichen Kontext hast du bestimmt schon mal den Ausdruck den Zehnten gehört, oder? Einige kennen ihn, andere leben danach. Vielleicht ist es für dich heute neu. Der Zehnte ist ein Prinzip, nach dem wir leben und den man in der Bibel wiederfinden kann. Dort heißt es im Neuen Testament in Hebräer 7 in den Versen 1 bis 2 folgendes. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging Melchisedek ihm entgegen und segnete ihm. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hat. Geschichte zusammengefasst in Hebräer 7, kannst du auch in Mose nachlesen, was dort noch drumherum geschieht. Die ersten 10% deiner Einnahmen solltest du Gott weihen. Da er derjenige ist, der uns mit dem versorgt und beschenkt, was wir brauchen. Herr, wir glauben daran, dass nichts ohne Gott möglich ist. Wir glauben daran, dass Gott der Möglichmacher ist. Dass wir alles Gott zu verdanken haben, egal wo ich gerade stehe. Gott tut und vollbringt alles für dich und für mich. Und wir glauben daran, dass es alleine Gott ist, der uns auch die Option schenkt, mit Geld und Gütern zu wirtschaften. Hey, er ist der, der uns versorgt, der uns segnet, der für uns da ist. Und Gott schenkte Abraham den Sieg. Und Abraham wusste das ganz genau. Und als er vom Kampf wiederkam, traf er auf Melchisedek, einen Priester, der im Hebräerbrief Gottes Sohn gleichgesetzt wird. Man weiß nicht genau, wer Melchisedek ist. Man weiß nur anhand der Bibel, dass er wohl ein so wichtiger Priester war, dass er dem Gottes Sohn gleichgesetzt wird. Und bei diesem Treffen segnet Melchisedek Abraham. Er kommt wieder, er segnet ihn, er bekommt eine Segnung Gottes. Und Abrahams Reaktion war folgende: Ich gebe meinen zehnten Teil als Dank zurück an Gott. Abraham wusste, wie sehr er den Segen Gottes brauchte, um überhaupt zu gewinnen. Sein Motto war immer: An Gottes Segen ist mir alles gelegen. Und so gab er den zehnten Teil seiner Beute ab an Gott. Und oftmals ist es so, wenn wir über sowas sprechen, dann macht man uns als Kirche den Vorwurf. Ja, wir werden vorwurfsvoll angeguckt, wenn man über Geld redet. Ja, die Kirche sei wieder auf Bauernfang und sucht sich ihr Geld zusammen. Und man denkt, oder wir beschweren uns, dass es immer nur ums Geld geht und dass die Kirche scheinheilig sei. Immer nur Geld. Geben, geben, geben. Die wollen mein Geld haben. Was soll das? Was soll das? Aber hey, wir kommen nicht drum herum, über Geld zu sprechen, wenn wir das so oft in der Bibel sehen. Wenn wir da hineinschauen, dann sehen wir immer wieder eine Wechselwirkung zwischen Loslassen und Segen empfangen. Und leider lässt sich diese Wechselwirkung extrem gut vermarkten und kann dadurch extrem viel Schaden anrichten und Misstrauen sehen. Hey, wenn du Pastor so und so so viel Geld gibst, dann bist du völlig gesegnet. Habe ich schon mal drüber gepredigt, über Wohlstandsevangelium. Heute Morgen geht es mir darum, dass wir mal ganz nüchtern und ohne großen Hype festhalten, dass es uns und unserem Leben gut tut, wenn wir uns Gott anvertrauen. Zuallererst Gott. Er wird uns segnen, wenn wir uns ihm hingeben. Er wird uns segnen, wenn wir nach seinem Willen leben. Er will uns segnen, wenn wir das Thema Geld seiner Wahrheit unterstellen. In Maleachi 3, Vers 10, da heißt es: Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Die Aufforderung an sein Volk: Bringt alles, was ihr habt, den Zehnten, meine ich, bringt den Zehnten, den ihr habt, ins Haus Gottes, damit ich Gottes verwalten kann für die Nation. Aber auch wenn ihr was abgeben müsst, glaubt doch daran. Diese ironische Frage: Testet mich doch, ob ich euch segne. Was ist das für eine Frage? Natürlich segnet Gott. Aber glaubst du auch daran? Seinen Zehnten zu geben bedeutet zu glauben, dass Gott alles in der Hand hat und versorgt. Gott fordert sein Volk heraus: Gebt eure Ernte ab und schaut doch, ob ich es mache. Gott wird unsere Gaben nehmen, sie nutzen, um Menschen zu versorgen und uns zu segnen. Und dabei möchte ich nochmal Bezug nehmen auf 2. Mose 13, Vers 1 bis 2. Da sprach der Herr zu Mose: Weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Gott geht es darum, dass wir nicht irgendwas abgeben. Er möchte unser Erstes und Bestes haben, unsere volle Aufmerksamkeit. Den Zehnten, der am Ende des Monats übrig geblieben ist, weil wir uns doch keine Schuhe gekauft haben, ist nicht der Anteil, den sich Gott wünscht. Nein, Gott möchte das Erste haben. Die Bibel nennt es auch die Erstlingsgabe. Das Allererste, was Gott will, ist dich. Dass du sagst, Gott, du bist mein Herr und mein Retter. Und danach sagt Gott, hey, weih alles mir, leg mir alles hin, dein ganzes Leben. Und lass uns gemeinsam die Welt verändern, bis wir eines Tages in Ewigkeit zusammen sind. Und ja, auch hier gehört das Geld dazu. Man kann seine 10% geben, ohne dass dahinter ein Glaubensakt steht, indem man den Zehnten gibt, wenn er übrig ist. Gott fragt aber, vertraust du mir? Vertraust du mir auch mit deinem Geld? Das ist für uns Deutsche eine nervige Frage. Vertraust du mir mit deinem Geld? Es ist ein Glaubensakt, am Anfang seine 10% zu geben und nicht erst am Ende. Und Gott will nicht nur ein Zehntel haben, nein, er will das Erste und das Beste von uns haben. Weil er will, dass wir ihn an erster Stelle haben. Habe ich so oft gesagt, wirst du immer noch heute öfters hören, weil das der Kern ist. Und jetzt kommt Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenk ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das Beste, was du hast, ist dein Glaube. Und Glauben bedeutet, Gott zu geben am Anfang und nicht, wenn es übrig bleibt. Wir konnten jetzt also, so schnell man das in 20 Minuten klären kann, klären, wieso und warum dieser Zehnte. Vielleicht bist du jetzt Tatendrang hungrig, ja? Bin ich mir ein bisschen unsicher, wenn es ums Thema Geld geht. Aber ich unterstelle euch das Beste. Und jetzt fragst du dich, okay, was soll ich machen? Wohin kann ich geben? Ja, ich meine, wir können jetzt schlecht 10% nehmen und sie in den Ackerboden eingraben und sagen, Gott, hier ist deine Kohle oder was auch immer. Was machen wir heute damit? Wohin können wir das Geld geben? Oder anders gefragt, warum sollte ich mein Geld in die Gemeinde geben? 2. Mose 23, Vers 19, da heißt es, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Bringt das Beste in das Haus des Herrn, eures Gottes. Damals trafen sich die Gläubigen im Tempel, ja, im Haus des Herrn, und haben dort ihre Opfer für Gott dargebracht. Und durch das Neue Testament hat sich dies geändert und die Kirche wurde geboren. Die Kirche ist der Ort, an dem Gläubige zusammenkommen, um Gott gemeinsam zu suchen und ihn anzubeten. Und dein Erstes und Bestes, dein Zehnter ist dort gut aufgehoben, wo du dein geistliches Zuhause hast. Dort, wo du zum Glauben gekommen bist, im Glauben gewachsen bist und dort, wo du Vertrauen hast, dass Gott durch seine Leute wirkt. Dein Zehnter ist eine gute Anlage in deiner Kirche. Und du kannst mit deinem Geld Gottes Reich bauen, indem du deine Heimatgemeinde unterstützt. Und auch wenn du heute hier bist als Gast, gilt es auch für dich. Dort, wo du in deiner Heimatgemeinde bist, unterstützt die Gemeinde und tu dies auch finanziell. Und lasst uns an diesem Punkt auch umdenken. Ja, wir verlieren nicht 10% unseres Lebensunterhaltes und haben weniger. Nein, wir geben 10% unseres Lebensunterhaltes ins Reich Gottes. Ich sag dir, es ist die beste Aktie, in die du investieren kannst. Wir haben oft die Angewohnheit, dass alles, was uns nicht viel bringt, als Verlust wahrgenommen wird. Wenn wir also 10% in die Kirche geben, dann fühlt sich das wie ein Verlust an, weil wir dadurch keine neue Küche oder kein neues Auto bekommen. Ja, wir sind so, was bringt mir das, orientiert. Und ich möchte, dass wir hier umdenken. Deswegen will ich dir die Frage stellen, welchen Segen hast du durch deine Gemeinde und durch die Menschen um dich herum erfahren? Hey, wir alle geben unser Herz in sein Haus, da wir daran glauben, dass hier Gutes entsteht. Ein Segen, der dich und mich prägt. Ein Gott, der dich und mich liebt und mit uns Beziehung leben will. Das hier und die vielen anderen Gemeinden um uns herum, das sind Gottes Häuser, wo er sich verherrlicht. Daher lädt er uns ein, unsere ersten Erträge in sein Haus zu bringen, damit er daraus Großartiges machen kann. Hey, auch wir müssen Strom bezahlen, wir müssen Heizung bezahlen, wir müssen irgendwann mal renovieren. Es ist nicht nur so, dass Firmen Geld brauchen oder wir als Privatpersonen. Hey, wir sind darauf angewiesen, dass Leute zusammenschmeißen als Gütergemeinschaft und sagen, hey, wir wollen das Ganze voranbringen. Und bei all dem Geben, bei all dem Zehnten ist es mir wichtig, dir zu sagen, es geht immer um unser Herz. Ich sag's nochmal zuallererst, Gott. Wir dürfen nie vergessen, dass es Gott immer um unsere Herzenshaltung geht. Deswegen, egal wie viel du hast, Gott schaut erst auf dein Herz und dann auf dein Portemonnaie. Aber er lädt dich trotzdem ein, zu geben. Daher möchte ich jetzt gegen Ende echt nochmal den Druck rausnehmen und dir sagen, kannst du keine 10% geben, weil es finanziell nicht passt, dann sprich mit Gott und frag ihn, was du geben sollst. Der 10% sind ein toller Richtwert, den wir ableiten können, aber das Neue Testament geht darum, dass Jesus sagt, gib mir alles, gib mir dein Herz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hey, das, was du aus dem Herzen machst und machen kannst, aus ehrlichem Herzen, das nimmt Gott und wird einen großartigen Segen daraus machen. Und wenn du es nicht kannst, weil es finanziell eng ist, dann sprich mit Gott. Er wird dich führen und leiten und dir gegebenenfalls einen Betrag nennen. Hör auf ihn und glaub daran, dass er dir das Richtige sagen wird. Und wenn du dir unsicher bist über einen Betrag, dann nimm dir doch deine engsten Leute, frag um Rat. Ja, manchmal verhört man sich im Eifer des Gefechts, wenn man so eine Predigt hört, und dann lässt man sich vielleicht zu ungesunden Entscheidungen hinreißen. Such dir Ratgeber, frag nach, ist das gesund? Ist das noch ein Glaubensschritt? Ist das unweise? Lass dich beraten und dann wird Gott dich führen und leiten und Gott wird auch dich versorgen. Und wenn du heute Morgen hier bist und genug hast, dann möchte ich dich herausfordern. Gibst du wirklich alles? Und gibst du das Erste und das Beste? Wie ich schon sagte, es geht um die innere Haltung, um unsere Einstellung. Aber denkt an das, was Stefan letzte Woche gesagt hat. Dankbarkeit heißt nehmen, Großzügigkeit heißt abgeben. Gibst du wirklich alles? Wenn wir einen gesunden Umgang mit unserem Geld haben wollen, dann müssen wir lernen, dass es nicht uns gehört, sondern Gott allein. Er ist es, der die Autorität hat, es zu verwalten. Und ihm können wir es geben, denn in seinen Händen ist es in den richtigen Händen. Die Band kann gern nach vorne kommen. Und diese 10%, von denen ich immer gesprochen habe, die können sich vielleicht für dich wie ein Opfer anfühlen, wie eine Herausforderung. Dann such dir Rat und mach nichts Unkluges. Aber biblisch gesehen möchte ich tatsächlich auch hier die Wahrheit einfach sagen, die ersten 10% sind kein Opfer. Das gehört Gott, Punkt aus Ende. Das Opfer kommt danach. Wenn du in das Haus Gottes gegeben hast und du dann zu Hause sitzt und dich fragst, lade ich jemanden zum Essen ein oder nicht, kann ich noch was zusätzlich spenden? Das ist eigentlich das Opfer, weil Gott ganz klar ist und sagt, hey, das Erste gehört mir. Ich habe es dir geschenkt, mir sollst du es weihen. Und das ist unfassbar herausfordernd. Und dann steht da so ein junger Bengel vorne und redet über deine Kohle. Und das ist sowieso schon ein Riesentriggerpunkt. Aber ich möchte hier die Wahrheit Gottes in die Mitte legen. Und seht mir nach, wenn ich hier heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle spitz und klar bin. Ich weiß, dass es andere Situationen gibt. In meinem Studium die ersten 3 Monate konnte ich auch keinen Zehnten geben, weil ich einfach nichts hatte. Aber als dann mein BAföG kam und ich meine Rente, ich war schon mal Rentner, aber ja, ihr dürft ruhig lachen, egal. Aber als ich dann BAföG bekommen habe und meine Rente bekommen habe, da habe ich gedacht, Mensch, die 75 Euro, die würden mir immer noch gut tun. Aber ich habe gesagt, Gott zuerst. Ich habe Gott gesagt, Gott zuerst. Warum habe ich gesagt, Gott zuerst? Als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich meinen Zehnten nicht gegeben. Und ich hatte genauso viel Geld wie ihm zu meinem Studium. Und ich habe es nie hinbekommen. Ich musste immer in der dritten Woche Mutter anrufen. Schön, wenn du zuhörst. Grüß dich, danke, dass du gegeben hast. Mama, ich brauche 50 Euro, ich komme nicht klar. Und in meinem Studium habe ich gesagt, ich mache das anders. Ich gebe zuerst Gott, dann habe ich weniger als damals. Aber es ist eine Chance, dass ich lerne, mit Geld umzugehen. Und falls ich es mal nicht hinkriege, glaube ich daran, dass Gott versorgt. Herr, ich hatte nie Probleme. Ich hatte nie Probleme und war dankbar dafür, dass Gott mich gelehrt hat, mit meinem Geld umzugehen und dass Gott mich auch an der einen oder anderen Stelle versorgt hat. Ich möchte noch mal kurz aufgreifen mit dem Herz, ganz am Anfang. Matthäus 6, 19 bis 21, da heißt es, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder... Oh, ich hab das doppelt kopiert. Oha, ja, doppelt hält besser. Ich mach nochmal. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Lass mich mal kurz gucken, was in Vers 19 steht. Das ist manchmal, wenn man da sitzt am Computer, ne? Wer hat auch Herausforderungen mit dem Computer? Ja? Und ich? Ach, er dreht es. Wer hat auch Herausforderungen, dass er mal verwirrt ist? Okay, Freunde, macht mal einmal die Augen zu. Ich habe euch noch einen Vers mitgebracht aus Matthäus 6. Meine Güte. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Lustig. Hey, wie sieht es heute Morgen bei dir aus? Wo steht dein Herz? Was hat diese Predigt in dir ausgelöst? Wie fühlt es sich an, wenn jemand von vorne herab über dein Geld predigt? Bist du innerlich aufgekratzt, weil dir jemand sagt, was du mit deinem Geld zu tun hast? Findest du es frech, dass dich jemand auffordert, über Geld zu sprechen? Oder dass er überhaupt über Geld spricht? Oder bist du ganz entspannt, weil du weißt, dass dir eh nichts von deinem Geld gehört? Ich möchte dich heute Morgen bitten, hör auf deinen inneren Gefühl und mach dich auf den Weg mit dem Thema Gott und Geld. Entdeck es neu. Dort liegt eine Freiheit und ein Segen vergraben, den es für uns immer wieder zu entdecken gilt. Und das, was du jetzt gespürt hast, ob du sauer bist, ob du jubelst, endlich redet mal jemand über Geld, nimm dieses Gefühl mit nach Hause und frag Gott, warum habe ich's? Warum habe ich's? Meld dich gerne bei mir, gib dir alle Bibelstellen mit, geh da genauer rein. Es ist in Ordnung, wenn du ein bisschen angekratzt bist. Es ist gar kein Problem. Aber die Frage ist, was machst du damit? Bring's vor Gott. Und wenn du dich freust und sagst, Gott, ich habe das verinnerlicht, wo kann ich wieder was hingeben? Dann lade ich dich ein, bete und lass dich von Gott führen. Spür, wie Gott drin ist und wie er dir zum Segen werden möchte. Egal auf welcher Seite du stehst, Gott möchte zum Segen werden für dich. Er möchte dich segnen dort, wo du bist. Und das Geld spielt eine Rolle. Es ist nicht alles. Ich sage nicht, Geld ist das Wichtigste, aber ich sage, Gott möchte auch in dem Bereich Segen aussprechen. Hey, wir können finanzielle Freiheit erleben. Nur es gibt einen Unterschied. Die Welt sagt dir, reiß dir den Hintern auf, werde reich, und dann bist du finanziell frei. Jesus sagt dir, werde frei von der sklaverischen Macht des Geldes, indem du dein Herz nicht dranhängst und dein ganzes Leben Gott unterstellst, der dich segnen und versorgen will. Welche finanzielle Freiheit wünschst du dir? Die von YouTube oder auch die aus der Bibel? Gott lädt dich ein. Ich möchte mit uns beten. Gott, so danken wir dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu uns sprichst. Gott, ich möchte beten, dass du neu unsere Mitte wirst und unser Fokus, zuallererst Gott. Egal, um was es geht in unserem Leben, zuallererst Gott, weil du uns befreit hast aus der Sklaverei, weil du groß und mächtig bist, weil du souverän und König bist, weil du uns gerettet hast durch deine Gnade, will ich sagen, Gott, schenk mir neu eine Perspektive auf das wunderbare Werk des Kreuzes. Und lass mich staunen, was du getan hast und welch großes Geschenk. Das ist das größte Geschenk jemals, dass du uns Menschen frei machst, wenn wir zu dir kommen. Gott, und so will ich auch alles, was in meinem Leben ist, dir unterstellen. Und ich wünsche mir für uns, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und ihn auch neu dort berührst, bei den Punkten, wo du zu ihm sagst, hey, unterstell diesen Bereich deines Lebens mir. Gott, und wenn es das Geld ist, dann sprich uns an. Weil wir möchten nicht davon angetrieben werden. Wir möchten es nutzen, geben, großzügig sein und nicht davon eingenommen werden. Gott, und dort, wo Menschen heute Morgen hier sind und wirklich auch gebunden sind, weil Geld so eine wichtige Rolle ist und sie nicht anders können, als sich darum zu drehen, sei es, weil immer die Angst ist, zu wenig zu haben, obwohl man schon genug hat, oder sei es, dass dort Menschen sind, die wirklich existenziell herausgefordert sind. Gott, ich bitte, dass du in ihre Mitte kommst und dass du zuerst die Macht des Geldes löst und dass du dann hineinkommst mit deinem Segen und mit deiner Versorgung, dass die Menschen nicht anders können, als zu merken, dass du alles in der Hand hältst. Gott, bitte schenk heute Morgen Freiheit in diesem Punkt. Schenk uns ein Umdenken. Gott, wir wollen dir alles hingeben, denn dir gebührt die Ehre und dir gebührt das Lob. Danke für dein Wort, für deine Klarheit, dass du uns liebst und dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass du immer, immer, immer für uns da bist, weil deine Treue ewig hält. Amen.